Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 262. Hallo Matze.
Hallo Peppi, herzlich willkommen von meiner Seite auch.
Und nachdem wir beim letzten Mal aufnehmen noch irgendwas gesagt haben von wegen der Kamin knistert im Hintergrund, haben wir jetzt hier Sturm, Gewitter, Regen, also wundert euch nicht über Geräusche aus der Richtung. Und ja, Matze, was ist dein Highlight dieser Episode?
Die neuen Apple-Produkte, ganz kurz.
Okay, bei mir ist es Gemecker. Ich bin in Meckerstimmung.
Ich glaube, wir haben eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich einen Inhalt aus dem Podcast rauslösche und einen kleinen Teil neu aufzeichne. Das mache ich jetzt alleine, weil die ganze Diskussion von mir ausging und weil wir uns jetzt wegen dem kleinen Reshoot nicht mit Matze nochmal zusammensetzen wollten. Ich habe direkt nach der Intro angefangen, mich darüber aufzuregen, dass La Moto Jour auf dem Oktoberfest jetzt verboten wird und warum denn Laila nicht verboten wurde, aber La Moto Jour verboten wird. Und meine Argumentation war, Laila ist halt ein scheiß Dreckssong, das er schon immer war und das er noch immer ist. Und La Moto Jour ist ein komplett harmloser Song, der jetzt halt von den Nazis gekapert wird. Und ich finde das nicht richtig, dass man dem Künstler und dem Song das jetzt mit antut. Und dann kam am Tag danach oder zwei Tage später, habe ich auf Instagram gesehen, dass eine Bekannte von mir gerade rassistisch angegangen worden ist, verbal, von einem ihrer Nachbarn. Und dass der unter anderem eben diesen Song dann auch gespielt hat und Parolen dazu geschrien hat. Und das ist tatsächlich die Perspektive, die mir an der Stelle gefehlt hat. Also es ist unterdessen so, dass La Moto Jour für Betroffene von rassistischer Gewalt einfach unterdessen ein Trigger ist, die damit einfach bestimmte Dinge in Verbindung bringen und was für die nicht leicht ist. Und dementsprechend sehe ich das ein, dass man hier einen Kompromiss finden muss. Und in dem Fall ist der Kompromiss eben jetzt auf das Spielen des Songs zu verzichten. Und das löst nicht unser Problem, was wir mit Nazis und Rechtsradikalen und Rassismus haben. Und es wird ein neuer Song kommen, den sie sich zu eigen machen. Aber an der Stelle und zur jetzigen Zeit ist es eben, wenn wir das gegeneinander abwiegen, also Angst und das Triggern von Menschen, die betroffen von rassistischer Gewalt sind und das Spielen des Songs, dann ist es doch die beste Lösung, einfach auf den Song zu verzichten. Und genau, ich wollte das einfach nicht so stehen lassen, deswegen sprechen wir jetzt nochmal drüber und jetzt geht's weiter mit der Episode.
Kommen wir zu was Erfreulicherem, oder? Hellblade 2. Nee, nicht erfreulich.
Es ist nicht erfreulich, weil ich habe nämlich diese Ausgabe auch einiges zu schimpfen. Also ich habe ein Highlight, aber Hellblade 2.
Ich habe tatsächlich die Folge betitelt schon vorher mit Sicher ist nur der Ärger.
Ja, und es passt auch.
Leute, das geht so weit. Hau rein.
Ja, Senua Saga Hellblade 2 ist der Nachfolger vom 2017 erschienenen Hellblade. Und ist von dem Entwickler aus UK, Ninja Theory, die auch in der Vergangenheit ziemlich coole Spiele gemacht haben. Zum Beispiel Heavenly Sword auf PlayStation 3. Wurde damals so ein bisschen als God of War Konkurrent gehandelt, ohne so gut zu sein. Und Enslaved haben sie noch gemacht. Also wirklich Spiele, die vom Gameplay her cool waren, meistens mit ziemlich viel Schwertkampf zu tun hatten, grafisch top waren. Und auch durch großartiges Motion Capturing, also tolle Darsteller, zum Beispiel Andy Serkis hat den Affenkönig in, ich glaube, Heavenly Sword gespielt. Also wirklich gute Schauspieler auch dabei. Man kennt Andy Serkis unter anderem aus King Kong, der hat den King Kong quasi gemimt und auch Gollum aus Herr der Ringe. Und Hellblade 2 kam letzte Woche nach sehr langer Entwicklungszeit. Angekündigt wurde das Spiel 2019. Und kam jetzt eben am 21. Mai für PC, Xbox in den Game Pass unter anderem auch. Das heißt, am ersten Tag auch für alle Game Pass-Abonnenten verfügbar, inklusive auch mir. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Es ist ein Action-Adventure und knüpft nahtlos an die Geschichte von Hellblade 1 an. Sprich, Senua kommt nach Island. Sie wird quasi von den Wikinger, so einem Wikingervolk entführt und kommt nach Island. Das Ganze ist entstanden, ich habe drüber nachgelesen, der Chefdesigner und Entwickler war in Island im Urlaub und war so beeindruckt von dieser Insel, dass er gesagt hat, er muss das machen. Und gleich mal vorweg, um den Rant ein bisschen auszubremsen, grafisch und audiotechnisch, also audiovisuell ist Hellblade 2 mit eines der besten Dinge, was es gerade überhaupt im Spielemarkt gibt. Also man sollte es, wenn man den Game Pass hat, auf jeden Fall anschauen, weil du bist erstmal total geflasht, wie krass das aussieht. Also es hat, und mit sowas muss man vorsichtig sein, aber es sieht teilweise filmnah aus. Also es sieht wirklich aus wie ein Film in Echtzeit gerendert. Die Beleuchtung, die Wettereffekte, die Partikeleffekte, das Wasser, die Bewegungen, die haben allein, habe ich gehört, 75 Tage nur Motion Capturing Aufnahmen gemacht mit professionellen Schauspielern. Die hat eine Kampfausbildung gemacht extra, die hat Militärtraining gemacht, die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin mimt. Sie hat Schwertkampf geübt und das sieht man auch. Also es sieht teilweise sowas von realistisch und perfekt aus, dass es teilweise wehtut. Also es ist auch drastisch brutal. Es ist wirklich krass. Ich musste manchmal echt schlucken. Es geht Schwert in die Kehle stecken, Kopf abtrennen, aufschlitzen von Gedärmen. Es ist wirklich harter Tobak. Es ist eine ganz harte Geschichte. Es geht viel um Dunkelheit, nordische Mythologie, es werden Leute verschleppt, die werden geopfert, Menschenopfer. Und was Hellblade schon im ersten Teil eigentlich bekannt gemacht hat, ist, es behandelt Psychosen. Das heißt, der Hauptcharakter, Senua, leidet unter psychischen Störungen. Das heißt, sie hört Stimmen. Und diese Stimmen sind eben das genau Besondere. Das heißt, es ist empfohlen, das Spiel mit Kopfhörer zu spielen. Es unterstützt Binaural Audio. Binaural Audio ist eine Technologie, die dreidimensionales Audio über Kopfhörer ermöglicht, geht inzwischen ja auch Dolby Atmos, bla bla bla, aber das war schon vorher da. Und das ist wirklich so immersiv. Ich habe es mit beiden gespielt, also mit Kopfhörer und mit Anlage, und definitiv ist dem Kopfhörer die Vorzug zu geben. Und es ist wirklich krass, weil sie es schaffen, dass diese Stimmen, die zu dir sprechen, die als ob die Person einen Meter neben dir sitzt und dir ins Ohr flüstert. So intensiv ist es. Und das wandert dann so um dich rum, die Stimmen und die ganzen Effekte, also brillant dazu. Die geile Grafik, wo ich jetzt aber auch gleich wieder sagen muss, die Grafik wird erkauft, indem 20% des Bildes schwarze Balken hat. Das heißt, oben und unten hast du fette Balken. Klar, da kann man immer sagen, das ist cineastisch, Cinemascope, ja. Aber dadurch sparen sie halt einen Haufen Auflösung und das Spiel läuft bei weitem nicht in 4K. Das läuft nämlich mit 2300 mal 1700 irgendwas. Das ist also knapp Full HD. Es läuft mit der neuen Unreal 5 Engine, also es ist eins der ersten Spiele mit der ganz neuen Grafiktechnologie, merkt man auch. Und man hat auch eine Subfirma von Epic, die ja die Unreal-Firma lizenzieren, hat mitgearbeitet und ihnen auch, glaube ich, Entwicklertools zur Verfügung gestellt. Deswegen ist es so ein bisschen auch ein Aushängeschild. Und jetzt komme ich zu dem, warum ich es nicht gut finde. Es ist kein Spiel dabei. Es ist wie ein Walking Simulator, wie Firewatch. Du läufst manchmal einfach echt 10 Minuten durch eine brillant aussehende Gradlinie. Du kannst nicht mal links und rechts laufen. Du kannst links und rechts nur laufen an manchen Stellen, wo du 20 komische Totemsäulen finden kannst, die du quasi so anfokussieren musst. Dann erzählt dir irgendein Typ eine Geschichte von irgendeiner nordischen Gottheit, die mich null interessiert, weil ich sie nicht kenne. Und dann läufst du weiter. Und das ist das Einzige, was du suchen kannst. Du kannst nichts aufleveln. Du läufst 10 Minuten bis zum nächsten Kampf und dann prügelst du dich meistens 5 bis 10 Gegner. Das Kampfsystem ist nicht wirklich toll durchdacht. Also da ein bisschen blocken, ausweichen, klopfen. Fokus auslösen, klopfen. Dann läufst du weiter, dann löst du ein paar Rätsel, indem du dich in der Umgebung anschaust und dann so in der Luft, so du hast ein Symbol vor dir und dann musst du quasi die Kamera so drehen, damit in der Umgebung Steine das Symbol formen. Du musst quasi die Umgebung erkunden. Das passiert das ganze Spiel.
Oh, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Watchdog, wo du dann diese QR-Codes hattest, die über 5 Gebäude waren und da musstest du genau auf das eine Dach hochklettern, von dem Punkt aus dieser QR-Code dann viereckig ist und
genau
du den halt
so
scannen kannst.
Genau so ungefähr ist das. Genau, und das hat das Spiel, das kommt dann immer wieder. Das Ganze wird dann auch abgewechselt mit anderen Rätseln, wo du so in der Luft wabbernde Kugeln, die Umgebung verändern, dass da auf einmal eine Brücke entsteht, dann kannst du über die Brücke drüber, dann kannst du dir da ein Item holen, das kannst du dann irgendwo einsetzen. Die Rätsel sind alle überhaupt nicht schwer, sind total easy, aber sie sind langweilig. und das Kampfsystem ist nicht wirklich durchdacht. Und dann diese 10 Minuten Walking Simulator Laufsequenzen. Also die Geschichte ist auch echt gut erzählt, auch ihre Psychosen und alles. Und es ist unfassbar düster. Also es ist ein bisschen wie der Film der The Northman, dieser Wikinger-Film, der glaube ich vor 2 Jahren im Kino war. Richtig guter Film, wenn man auf sowas steht. Aber spielerisch ist das Spiel nichts Besseres als wenn man Prozente vergibt, Prozentwertungen sind schwierig, würde ich dem 70-75% geben, weil es ist ein Grafikdemo mit einem spielbaren Bereich dazu. Aber ich war echt enttäuscht. Also ich habe es durch, man spielt es ja auch an 7 Stunden durch. Also wenn du schnell bist, 2 Abende, wenn es ein bisschen langsamer bist, 3 bis 4. Wenn ich gewusst hätte, dass es 20 Stunden dauert, hätte ich es gar nicht zu Ende gespielt, weil mir das einfach zu langweilig ist. Das ist,
okay, krass.
Ich bin echt, echt enttäuscht. Auch die Endgegner-Fights, du kämpfst, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, es geht um Riesen aus der Mythologie in Island, die sind quasi die Endgegner und die plagen so ein bisschen das Volk vor Ort und du hilfst dem Volk und dann gibt es halt da so ein bisschen, ein Riese ist irgendwie mit Feuer, da musst du dich von Säule zu Säule irgendwie jagen, damit du nicht vom Feuer erwischt wird. Beim anderen ist es dann Wasser, damit die Schwelle nicht wegspült. Oh, also irgendwie schade drum. Es ist ja ein Xbox-exklusives Spiel, weil das von den Xbox Game Studios gehört, aber irgendwie muss Microsoft echt schauen, dass die Softwarequalität besser wird, weil es bringt nichts, wenn die Spiele gut ausschauen, aber dann am Ende des Tages, naja. Und wir hoffen, der Regen ist nicht zu krass auf der Aufnahme.
Ja, bisher verstehe ich dich ganz gut über den Regen hinweg. Schauen wir mal.
Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt mein Feedback zu Hellblade 2. Schade, ich hatte mich echt gefreut, aber irgendwie war es ein bisschen eine Fehlzündung bei mir.
Ich hatte dieses Problem ja damals bei Mafia 3. Ich habe ja die ersten 2 Mafia-Teile gespielt und habe mich dann über den 3er auch recht gefreut. Aber als ich dann so viel Auto fahren musste. Und bei Mafia ist ja das Problem, wenn du halt zu schnell fährst, da wirst du ja auch wirklich fürs zu schnell fahren schon von der Polizei gejagt. Also musst du halt auch noch dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, nicht über rote Ampeln fahren und so Zeug. Und ich hatte wirklich dann eine Mission, wo ich 10 Minuten hingefahren bin, 3 Minuten Mission gespielt habe und dann wieder 10 Minuten zurückfahren sollte, weil ich das, was ich dort gefunden habe, abgeben musste. Und das war halt einfach das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt aus und habe das nie wieder angemacht. Also das war wirklich, naja. Darf ich meckern? Ich habe es genannt, Saturn Rant. Ich würde es aber auf Saturn und Mediamarkt ausweiten.
Ist ja eine Gruppe.
Ja, heißt jetzt ja sogar Mediamarkt Saturn. Ich habe 2 Erfahrungen bei den Herrschaften gemacht, die mich halt sowas von gelangweilt haben, weil ich denke mir dann, ja okay, dann bestellst du es halt jetzt nicht bei Amazon, sondern gehst du halt mal in den Laden. Aber bevor ich in den Laden gehe, um mir zum Beispiel diese Kopfhörer hier zu kaufen, gehe ich auf die Webseite.
Sind es die Knochenschall-Kopfhörer?
Ja. Gehe ich, und die sind wirklich der Hammer für Meetings, für alles drum und dran. Ich benutze die jetzt im Büro ausschließlich diese Kopfhörer. Die sind wirklich eine Offenbarung. Aber ich wollte die haben. Ich habe ja das erste geschlossene Modell gehabt. Die habe ich umgetauscht und habe mir dann die anderen geholt hier. Und dann gehe ich auf die Webseite vom Mediamarkt, sehe, im PEP sind sie verfügbar. Also fahre ich rüber ins PEP und sage, ich hätte gerne die Kopfhörer. Alle Modelle verfügbar, bis auf das, was ich gerne hätte. Wir haben eine halbe Stunde gesucht, wo die sind, im Lager, in der Spezialabteilung, im Speziallager, was weiß ich. Dann haben sie dann nicht gefunden. Bin ich also unverrichteter Dinger wieder heimgefahren. Hab mir gedacht, okay, dann bestellen wir sie beim Saturn. Dann habe ich sie beim Saturn bestellt, die sind abgebucht worden und ich mache es öfter so, oder ja, auf jeden Fall kam dann auf einmal eine Nachricht, 2 Tage später, wir haben ihre Bestellung storniert, weil wir das nicht gefunden haben. Also der Paketbote stand vor meiner Haustür, hat es nicht gefunden, hat das Paket zurückgeschickt, Saturn hat es einfach komplett storniert. Also das ist dann nicht mal irgendwo bei der Post gelandet. Krass. Oder im Paketshop, weil der wahrscheinlich auch keinen Briefkasten gefunden hat, keine Ahnung. Und dann kam halt das Geld wieder. Dann habe ich es letzten Endes bei Amazon bestellt. Und jetzt habe ich nochmal was bestellt, weil der Saturn ein Angebot hat mit, für 4,95 € kannst du es in 90 Minuten liefern lassen von mit Uber.
Uber.
Habe ich mir gedacht, okay, geil, das probiere ich aus. Erstens mal hat's, also ich habe es bestellt und dann kam eine Stunde, 1,25 Stunden später kam eine Versandbestätigung und eine Stornierung. weil zwei Teile aus der Bestellung, die laut System verfügbar waren, nicht da waren, hat Saturn mir einfach die zwei Teile rausgelöscht und hat mir nur das Zeug geschickt, was ich
was verfügbar war.
Und das war auch nicht in 90 Minuten da, sondern hat länger gedauert, über 2 Stunden, aber okay, geschenkt, alles in Ordnung. Dann habe ich angerufen, habe gefragt, was das soll und habe mich halt beschwert. Und dann habe ich gemeint, ja, und was machen wir jetzt? Das muss ich halt doch, weil dann hätte ich gleich alles bei Amazon bestellt, weil das, was ihr jetzt nicht liefern könnt, bestelle ich halt jetzt bei Amazon. Ja, was sollen wir denn machen, sage ich, ja, dann hätte ich gern zumindest das Geld für die Bestellung wieder. Und dann meint er, sagt er, das veranlasst er. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen mit, es tut uns leid, dass Sie mit Ihrem Fahrer von Uber nicht zufrieden waren. Und ich dann geantwortet habe, sage ich, hey Leute, der Typ war total korrekt und war alles super und war total prima. Also bitte jetzt, ich möchte definitiv nicht, dass das dem armen Kerl, der das Zeug herübergebracht hat, angelastet wird. Ihr habt viel zu lange gebraucht, um es vorzubereiten und habt 2 Drittel von den bestellten Waren nicht gefunden. Der Typ, sobald ich dann mal, weil du kriegst ja die Mail, deine Ware ist unterwegs, habe ich bekommen, sobald die angefangen haben, das zu packen. Weil ich habe dann 3/4 Stunde später, habe ich dann nochmal eine Mail bekommen mit, dein Fahrer fährt jetzt los, hier ist das Live-Tracking.
Ja. Yeah.
Und dann war der halt in 25 Minuten von den Rimac-Karten bei mir. Also das ist nicht so, das ist
prinzipiell
nicht so
dramatisch. Aber eigentlich echt eine geile Sache. Also wieder krasser Druck auf die Lieferkette ausüben, aber schon eine geile Sache.
Ja, ich weiß nicht, wie viel bei den Uber-Fahrern da hängen bleibt, aber für die ist das vielleicht auch ganz cool, weil du halt, also ich glaube, so ein bisschen Elektronik hin und her fahren ist besser als Menschen hin und her fahren. Weiß nicht, wahrscheinlich mit weniger Verdienst noch als bei den Menschen, aber also wie dem auch sei, das war halt einfach so, dass ich halt dann wirklich auf diese Service-Mail geantwortet habe, so, nee Leute, also bitte, es ist halt eure Unfähigkeit und nicht der arme Fahrer, der daran schuld ist. Ja, das waren meine 2 Sachen, die halt echt einfach keinen Spaß mehr machen, bei denen zu bestellen.
Verstehe ich sehr gut.
Und damit kommen wir zu den neuen Produkten von Apple.
Genau, ich habe lange gewartet. Es gab Gerüchte schon eigentlich seit einem Jahr oder seit 2 Jahren, dass irgendwann iPads mit einem OLED-Display kommen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein kleiner Display-Fetischist bin und OLED verherrliche. Und endlich kamen sie tatsächlich dann im Mai raus und wurden von Apple angekündigt. Es gab ein neues Lineup, iPad Air, das es inzwischen auch in 12,9 Zoll gibt. Das heißt, nicht nur in 10,9, jetzt gibt es auch in 12,9 Zoll die iPads. Die haben auch einen M2-Prozessor bekommen, was auch eigentlich ganz cool ist. Und ich würde mal sagen, für den Otto-Normalverbraucher definitiv ein ziemlich geiles Tablet, was wahrscheinlich schneller ist als viele Laptops, die Leute haben. Spannend wurde es dann eben, als die iPad Pros vorgestellt worden sind, die endlich das lang ersehnte OLED-Display haben, weil bisher war es ja so, dass die iPad Pros, die 11-Zoll-Variante, die für mich immer relevant ist, weil ich nicht so viel schleppen will, ich habe dann lieber noch ein großes MacBook dabei, die hatten ja sowieso nicht die Mini-LED-Displays, nur die 12,9 Zoll, die großen iPad Pros, die hatten ja das Mini-LED-Display. Das hatte ich ja zum Testen auch zu Hause und habe es dann aus Größengründen und auch, weil es mir das Display nicht getaugt hat, zurückgeschickt. Und endlich hat eben Apple jetzt dieses Jahr die OLED-Displays angekündigt in den kleinen und auch großen Varianten. Das iPad ist auch ein bisschen größer geworden. Es ist jetzt 13 Zoll, nicht mehr 12,9. Und eine Premiere, was ich tatsächlich nicht gedacht hätte, aber es gab am Tag vorher noch ein Gerücht dazu und es hat sich bestätigt, dass Apple zum ersten Mal eine neue Prozessorgeneration im iPad ankündigt und nicht im MacBook. Das heißt, der M4-Prozessor war exklusiv. Ist jetzt erstmal verfügbar im neuen iPad, in der neuen iPad Pro-Generation. Der natürlich, keine Ahnung, eine neue Fertigungstechnologie hat, die, wie ich jetzt gelesen habe, in Benchmark-Tests auch dazu führt, dass er weniger Strom verbraucht, aber mehr Leistung bietet mit, das muss ich kurz überlegen, 6 Effizienzkernen und 4 Performance-Kernen, also 10 Kerne an sich hat er und scheint wohl jetzt in den ersten Benchmarks auch schon den M3 Pro-Prozessor zu schlagen. Jetzt sind viele MacBook Air-User ein bisschen angepisst, weil die hatten sich jetzt vor kurzem erst ein neues MacBook gekauft mit einem M3-Prozessor drin und jetzt ist das iPad schneller, aber na, so ist es halt bei Apple. Das OLED-Display hat mich speziell sehr interessiert und da haben sie eben die Technologie, die sie auch in dem professionellen Display, wie hieß denn das eigentlich nochmal, das vor kurzem rauskam, das letzte professionelle Apple-Display, habe ich den Namen jetzt vergessen.
War
das
dieses Gida, oder?
XDR-Display hieß das. Mhm. XDR. Da haben sie ja damit geworben, dass sie besonders hohe Helligkeiten, also ich glaube bis zu 2000 Nits irgendwie generieren können. Das schaffen
wenn
sie.
Wenn du zu lange hinschaust, wirst du blind.
Mhm. Das schaffen sie, indem sie, was echt eine clevere Technik ist, zwei LED-Displays hintereinander packen und dadurch bessere Kontraste, Schwarzwerte auch hinbekommen. Das gleiche haben sie jetzt auch mit OLEDs gemacht. Sie haben zwei OLED-Displays hintereinander eingebaut, sorgt dafür, dass quasi die Schwarzwerte sind sowieso schwarz, klar im OLED logischerweise, aber eben auch die Helligkeitswerte extrem groß sind, was ich ziemlich cool fand. Dazu gab es noch ein kleineres Gehäuse, das heißt, sie haben die ganze tolle Technik auch in ein kleineres Gehäuse gepackt, das weniger wiegt. Das große iPad ist lustigerweise noch dünner als das kleine. Da haben sie beim kleinen wahrscheinlich dann mit dem Akku ein Problem bekommen. Aber ich habe es ja verglichen mit dem 11 Zoll, was ich vorher hatte und habe mir natürlich Apple-Fanboy, wie ich bin, nach dem Event, es hat genau 3 Minuten gedauert, bis der Apple Store wieder online war. Ich bin in den Apple Store gegangen und habe es bestellt.
Entschuldigung, was jetzt?
Das 11er. Das iPad Pro 11, genau, mit M4-Prozessor. Und kam pünktlich eine Woche dann später auch tatsächlich auf den Markt und auch wurde auch pünktlich geliefert. Und es ist tatsächlich leichter geworden, dünner und Performance hätte ich auch nicht gedacht, weil ich war ja mit dem iPad Pro eigentlich immer relativ zufrieden. Aber das war jetzt doch das erste mit USB-C. Das heißt, doch schon fast 6 Jahre wird es jetzt im Herbst. Und man merkt doch noch mal einen Leistungssprung. Webseiten lagen schneller. Und ich habe jetzt auch mal Bildbearbeitung versucht, weil ich das jetzt eigentlich ganz spannend finde. Und also RAW-Bildbearbeitung von 33 Megapixel RAWs war butterweich. In Raw Power, was ich jetzt benutzt habe auf dem iPad, ganz gut. Was ich ein bisschen unverschämt finde, ist der Umgang mit dem Apple Pencil, aber das ist wieder typisch Apple. Das iPad ist dünner geworden. Das heißt, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber der Apple Pencil 2 funktioniert nicht mehr.
Da muss man jetzt tatsächlich sagen, das liegt nicht nur an dem Dünnerwerden, sondern das liegt daran, dass die Kamera auch gewechselt hat. Bei dir ist die Kamera ja jetzt oben in der Mitte. Wenn du hast es im Landschaftsmodus, also es ist quer vor dir, dann ist
Die Kamera für die Bewegungsmodus?
Nein, aber die Kamera war vorher an der quasi Porträt,
genau.
Im Porträtmodus an der Oberseite. Und an der Stelle, wo vorher die Ladeelektronik saß, da ist jetzt die Kamera hingewandert. Deswegen können die nicht identisch sein.
Da ist immer noch Ladeelektronik. Der Apple Pencil Pro lädt ja da auch.
Ja, aber der Aufbau ist jetzt anders, weil da jetzt auf einmal eine Kamera ist, wo vorher keine Kamera war. Deswegen mussten die wohl die Kontakte oder sowas irgendwie verschieben. Mhm. Also das habe ich irgendwo.
Also
ich habe mir
das Laden ist ja das eine, aber er wird ja nicht mal erkannt. Er wird nicht mal vom Betriebssystem erkannt. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass es ein Ladethema ist. Das ist ein Bluetooth-Protokoll.
Ja, die Connections, also die Verbindungen sitzen halt oben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber du kannst den ja auch nicht manuell pairen.
Vor allem funktioniert ja der mit dem USB-C. Der Apple Pencil funktioniert ja. Also liegt's nicht am Laden.
Welcher? Der mit dem USB?
Also, am neuen iPad Pro funktioniert der Apple Pencil Pro, der jetzt neu rauskam.
Ja.
Und der Apple Pencil mit dem USB-C-Laden, den man so hinten völlig beknackt hinsteckt. Der alte.
Der 1er hatte Lightning.
Genau. Und dann gab es ja nochmal, es gab den Apple Pencil 2 dann und dann kam quasi ein Apple Pencil.
So ein Zwischending.
Es gab nochmal ein Zwischending so quasi für die iPad Air User und den normalen iPad User. Der hat einen USB-C-Slot, genau. Und der funktioniert.
Den kannst du wahrscheinlich auch über USB-C, wenn du den ansteckst, verbindet der sich über USB-C und macht dort den Handshake und die Connection. Der Apple Pencil 2 macht die Connection ja, wenn du ihn andockst.
Ja, also.
Also ich hab mir zu dem.
Ich find's trotzdem total beknackt.
Ja, das definitiv, aber das ist tatsächlich doch eine technische Begründung dahinter. Ich habe mir ein Video von, also MKBHD hat die iPads dann relativ schnell angeschaut, nachdem die Keynote war, und ich habe mir das bei dem angeschaut und der hat das eben auch kritisiert. Und ja, bin ich sofort dabei, aber er hat halt da eben angenommen, dass das durch die Tatsache ist, dass die gesamte Kameraelektronik quasi von der einen Seite auf die andere Seite gerutscht ist, dass du dort eben die Kontakte und die ganzen Sachen anders legen müssen und deshalb die Kontakte im neuen nicht zu dem alten passen und du deshalb keine Verbindung herkriegst.
Also, so gern ich Apple mag und die neuen iPads, ich glaube, es wäre, wenn man gewollt hätte, hätte es geklappt, dass auch der Apple Pencil 2 irgendwie connectbar wäre. Es geht auf jeden Fall nicht. Ich habe mir jetzt auch mal den Apple Pencil Pro bestellt. Er geht aber auch wieder zurück, weil ich gemerkt habe, ich brauche ihn einfach nicht. Der ist ganz cool. Der hat jetzt eben dieses haptische Feedback. Das heißt, man kann vorne zusammendrücken und man kriegt wirklich eine haptische Meldung, dass der Befehl angenommen worden ist. Dadurch kann man eine Werkzeugpalette drauf machen, das Double-Tappen, dass man quasi wechseln kann zwischen Pinselspitzen, das gab es vorher schon. Es gibt jetzt diesen Schwebemodus. Er kommt mir noch ein bisschen präziser vor. Ich persönlich brauche ihn nicht. Ich habe einfach eine Magic-Maus oder du kannst auch jede andere Bluetooth-Maus verbinden. Mit der kannst du genauso gut Bilder bearbeiten und ein Trackpad hat das die Tastatur eh, die ich dran habe. Ich brauche ihn nicht. Ich bin kein Grafikdesigner. Ich illustriere nicht. Ich male nicht. Für die ist das super. Ich habe ein paar Videos gesehen, die Leute können das machen mit wirklich dicke Kalligrafie, dass dann, wenn du fester aufdrückst, ist der Pinselstrich fester. Du kannst schraffieren. Das ist alles toll, aber ich bin kein Kunststudent. Deswegen geht er zurück. Ja, grundsätzlich habe ich ja auch gesagt, am Anfang der Sendung ist das neue Lineup mein Highlight, wobei es natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend ist, ne? Muss man auch sagen. Es sind Tablets, die einfach,
ja.
Die Preise sind Gott sei Dank nicht so explodiert, wie ich befürchtet hatte. Es gab ja Gerüchte, 50% Preissteigerung. Sie sind, glaube ich, ich habe sogar 50 Euro weniger bezahlt als für das iPad Pro 11 damals, 2018. Von dem her, völlig okay. Und auch die iPad Airs sind eigentlich ganz gute Brot- und Butter-Tablets, würde ich sagen.
Ja, das Lustige an der Geschichte ist, dass das iPad Pro 11 Zoll, glaube ich, jetzt dünner ist als das iPad Air, oder?
Da war richtig, was. Ja.
Also
richtig.
Das dünnste und leichteste ist jetzt das Pro, nicht mehr das Air, das eigentlich das im Namen trägt, was eigentlich mal das Verkaufsding für das Air war, ja, dass es halt klein und leicht
komischer
ist.
Komischer Name, ne?
Es ist so dünn, dass jetzt natürlich dann sofort die ersten gekommen sind, die die Dinger problemlos auseinandergebrochen haben auf YouTube. Ich habe mir kein Video angeschaut, aber ich habe diverse Screenshots geschaut, Vorschaubilder gesehen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei dem, was das war auch somit das Fazit von MKBHD eben, der gesagt hat, ja, das Problem am iPad ist halt, dass das iPad ist kein Tablet-Ersatz, nicht weil ihm die Leistung fehlt. Also es liegt nicht daran, dass das iPad zu schwach ist und deswegen das MacBook nicht ersetzen kann, sondern es liegt einfach an der Software.
Richtig.
Und da sind wir halt keinen Schritt näher dran. Also das ist, ich habe ein iPad Mini mit einem A15-Prozessor, das ich nicht ausreize. Ich habe ein iPad Pro 12,9 Zoll mit einem M1-Chip. Ich habe damals, gab es schon die M2er und ich habe halt so das eines der letzten M1er günstig abstauben können, weil ich mir gedacht habe, ich reiz den A15 nicht aus. Der A1, der viermal so schnell ist, reicht mir locker und ja, tut er auch. Dieses Ding, ich habe es noch nicht ansatzweise mal an die Grenze gebracht. Ich brauche keinen M4, solange das Ding nicht die gleiche Software hat wie mein MacBook.
Das stimmt. Ich habe jetzt allerdings getestet und werde es auch weitermachen, weil ich in Urlaub jetzt keinen MacBook mehr mitnehme, weil ich jetzt auch einen Thunderbolt-Anschluss am iPad habe. Dass ich quasi auch, es gab jetzt auch ein Angebot letzte Woche, die Schnittsoftware Luma Fusion, die echt cool ist, die gab es jetzt für einen Zehner.
Ja.
Und die habe ich jetzt mal mitgenommen und habe jetzt mal getestet, auch meine Drohnenvideos, die ja 150 Megabit pro Sekunde in 4K haben und das konnte ich ohne weiteres bearbeiten. Das werde ich dann zukünftig auch so machen.
Ja, dafür ist es auch in Ordnung. Auch Bildbearbeitung mache ich teilweise wirklich auch so, dass ich die Dinger halt wirklich entweder ich mache es, weil ich gerade faul bin und halt den Kartenleser habe und so weiter, dass ich es halt am Rechner in Lightroom importiere, dann synchronisiere und dann auf dem iPad sichte und bearbeite. Das mache ich teilweise auch schon. Manchmal importiere ich es auch übers iPad, je nachdem, wie es halt mir gerade so ist. Lieber importiere ich es über einen Rechner, weil ich da mehr Speicherplatz habe. Und dann nur die Vorschaubilder quasi erstmal aussortieren kann und nicht 50 GB aufs iPad schieben muss und von dort aus hochladen muss. Aber ich nehme sowieso immer meinen Rechner mit, weil ich den halt brauche, weil spätestens, wenn es dann darum geht, irgendwie, ich mache nicht richtig Urlaub, sondern ich muss immer irgendwie in der Lage sein, arbeiten zu können. Und spätestens, wenn es dann darum geht, dass ich Excel-Tabellen brauche und parallel dazu in Chrome Google Ads irgendwie verwalten will oder sowas, Das mache ich halt nicht auf dem iPad.
Ja,
das
da habe ich den Vorteil, ich war ja letzte Woche jetzt beruflich in Köln, dass ich hier eine virtuelle Desktop-Infrastructure habe. Das heißt, ich brauche zwar immer eine Internetverbindung, aber ich habe quasi einen virtuellen Desktop, der im Rechenzentrum gehostet wird. Und da habe ich quasi alle Programme, die ich dann dort ausführe und kann es dann quasi trotzdem vom iPad aus machen, dass ich halt dann immer dabei habe. Das braucht halt nicht so viel Platz. Also es ist schon ganz praktisch.
Das wäre tatsächlich eine Überlegung, was ich mal machen könnte, dass ich hier anstatt dem Bildschirm oder dass ich mein MacBook einfach hier quasi im Büro stehen lasse. Und dann per Remote Desktop auf mein MacBook zugreife. Ja, das wäre eine Option. Aber spätestens, wenn es dann um Podcast schneiden geht oder sowas, weiß ich nicht. Aber das wäre tatsächlich mal eine Option, die ich mir überlegen könnte, dass ich meinen Rechner einfach dann laufen lasse und per Remote Desktop vom iPad drauf zugreife. Ja, das ist eine gute Idee. Das probiere ich, glaube ich, mal aus. Und dann kommen wir jetzt zu ein paar Todesfällen im Smart-Home-Bereich. Oder habe ich dich jetzt...
Nö, alles gut.
Okay, also, ich habe einen Spexor von Bosch.
Was ist das?
Eigentlich ein ganz cooles Teil. Das ist so ein Ding, das guckt aus wie so eine überdimensionale Eieruhr. Hat eine eSIM drin, das heißt, du kannst das mit dem Mobilfunknetz koppeln in ganz Europa. Und das Ding kann mehrere Sachen. Also, der kann Einbruch erkennen, aber nicht über eine Kamera. Das ist das Geile. Du kannst das Ding einfach auf den Tisch stehen lassen und der macht keine Videoaufnahmen, sondern der hat Geräuschsensor, Drucksensoren und Bewegungssensoren. Also das Ding stellst du halt ins Wohnmobil oder in die Wohnung. Das wird so parallel, wurde das für beides vermarktet. Und dann konntest du, dann konnte der halt erkennen, dass du, dass irgendwas, du hast den scharf geschaltet, dass er halt jetzt Alarmanlage ist und dann hat der halt erkannt, wenn was ist und hat dich dann auf dem Handy benachrichtigt. Der konnte eben Einbruchserkennung machen, der konnte die Luftqualität messen, also Partikel, CO2 und so weiter und der konnte auch über ein Zusatzabo, also er hat die Sensoren drin, aber du musst das, und das war schon wieder so eine Sache, wo ich echt nicht mag, das Ding kann Brandgase erkennen, aber nur, wenn du dafür 20 Euro im Jahr extra bezahlst.
Aha.
Genau. Mobilfunk lasse ich mir eingehen. Ich habe ihn jetzt nur noch über WLAN laufen, aber wenn du Mobilfunk möchtest, zahlst du 80 Euro im Jahr. Lasse ich mir auch noch eingehen, verstehe ich. Ich habe im Wohnmobil, wo ich den meistens benutze, im Regelfall meinen Hotspot laufen. Da ist eine SIM-Karte drin oder Starlink und damit funktioniert das für mich über WLAN auch. Alles gut. Das Ding ist top. Ich kann Temperaturalarme einstellen. Wenn es zu heiß wird, wenn es zu kalt wird, kriege ich Benachrichtigungen. Alles top. Ja, das wird jetzt eingestampft. Also wenn du jetzt noch innerhalb der Zeit, bis dein Mobilfunk-Abo abläuft, bis zu einem bestimmten Datum im Juni oder Juli, dann verlängert sich es nochmal ein Jahr. Wenn dein Mobilfunk-Abo erst danach abläuft, hast du keine Chance mehr, das zu verlängern. Und das Brandgas-Abo, und das ist die größte Frechheit, das Brandgas-Abo läuft aus, ist nicht verlängerbar und die Funktion wird ersatzlos gecancelt. Aktueller Stand.
Krass.
Das heißt, ich habe da jetzt ein Ding stehen, das wird wahrscheinlich, wird die Cloud auch irgendwann eingestellt. Weiß ich nicht, ob er mich dann noch benachrichtigt oder ob ich dann nur noch vor Ort die Luftqualität messen kann. Aber ich meine, das ist auch wieder ein 230 Euro Security-Device, was einfach abgeschaltet wird, weil, und das ist halt, weißt du, wenn ich eine Kamera kaufe, ich habe hier und zu Hause Kameras von Xiaomi. Ja, da, ich weiß nicht, ob da Chinesen zuschauen. Aber ich habe kein Cloud-Abo. Das Ding speichert auf dem, speichert lokal auf einer SD-Karte, speichert auf dem NAS. Speichert das meine Videos, wenn ich die Überwachung aktiviert habe. Die kostet 100 Euro, die kann einen Haufen Zeug und sie funktioniert einfach, weil ich die auch lokal steuern kann. Oder halt über Remote auch den Zugriff habe. Aber es ist halt einfach so, dass die ganzen deutschen Anbieter, Osram, Bosch, die bringen Produkte raus und dann stampfen sie sie auf einmal ein in einer Art und Weise, wie ich das von chinesischen Produkten halt echt noch nicht erlebt habe. Yeah. Oder wenn ich halt einen 30-Euro-Thermostat kaufe und das geht nach 3 Jahren kaputt oder wird eingestellt, dann ist es mir halt auch einfach egal, weil das ist ein 30-Euro-Teil. Aber das ist ein fucking 230-Euro Alarmsystem, was ich jetzt wahrscheinlich in die Tonne treten kann. Und das ist halt einfach...
Das ist halt immer Mist. Dann kann man sich halt echt, da muss man sich an Großkonzerne halt halten, wie Amazon, wenn die Smart-Home-Produkte bringen oder irgendwie kleine
China-Klitschen. Stampfen die doch auch stellenweise ein. Also Amazon ist da jetzt stellenweise nicht viel besser. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die ältere Produkte, ich meine, das ist jetzt offen eine Verschwörungstheorie, aber das ist jetzt nicht nur mir so aufgefallen, dass die Erkennungsqualität von meinen Geräten mit den Jahren immer schlechter wird. Also,
kann ich nicht bestätigen.
Ich habe die Echo Dot zweite Generation, die haben am Anfang keinerlei Probleme gemacht und jetzt mit der Zeit, gut, einer ist, glaube ich, kaputt gegangen, der ist jetzt schon eine Weile tot und reagiert gar nicht mehr, aber auch die anderen Geräte, die ich habe, die Erkennungsqualität, wenn man sie direkt anspricht, ist gefühlt immer schlechter geworden.
Das kann ich nicht bestätigen. Was Amazon, finde ich, clever aber macht, ist, dass sie halt auch das Refurbishment, das, oder beziehungsweise, dass du deine Produkte günstig austauschen, weil es gibt ja permanent diese Aktionen zum Black Friday oder zum Prime Day. Schick deinen alten Echo Dot 2 ein, kriegst so und so viel Gutschein dafür und kriegst halt dann den neuen für einen Schweinepreis. Und das ist konkurrenzlos. Ja. Also so ein Fire TV Stick oder so ein Echo Dot oder Ring Kameras. Also ich hatte damit nie Probleme. Fire TV habe ich jetzt seit 6 Jahren im Einsatz.
Tatsächlich, ich habe ja auch die so ein Videosystem. Nicht Ring, sondern das andere, was es von denen gibt. Egal. Die funktionieren auch gut und auch die Kameras, die defekt waren, haben sie mir echt ultra kulant ausgetauscht. Also die wollten nicht mal die nicht richtig funktioniert, zurückhaben, sondern die durfte ich dann behalten und dann habe ich halt 3, von denen eine halt nur so semi funktioniert, aber es ist besser als gar keine haben. Ja, und das zweite ist Tado. Diese Thermostate. Ich habe ja auch die Heizkörperthermostate von Tado. Ich würde sie nie wieder kaufen, weil diese Dinge sind einfach der letzte Dreck.
Warum?
Unter anderem, weil die es nicht hinbekommen, anzuerkennen, dass es Akkus gibt. Die Tatsache, dass es Akkus gibt, ist für Tado einfach nicht akzeptabel.
Inwiefern?
Du musst Tados mit Batterien betreiben.
Warum?
Weil Batterien haben 1,5 Volt.
Und die haben 1,4 meistens oder 1,3.
1,2 haben Akkus. Ich habe meine Nuki-Türsteuerung. Bei der Nuki-Türsteuerung kann ich eingeben, was für einen Akkutyp ich verwende. Mhm. Ob ich Batterien habe oder ob ich Akkus reintue. Und abhängig davon passt ja das Batteriemanagement an. Und wenn ich frisch geladene Akkus reintue, sagt er mir, er ist voll. Wenn ich in einem Tado-Thermostat frisch geladene Akkus reintue, sagt er mir, die sind tot. Der bringt mir sofort die Fehlermeldung, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.
Hast du mal auch Eneloops probiert?
Ich benutze ausschließlich Eneloops.
Krass.
Und die haben aber auch 1,2 Volt, ja.
Gott,
also das ist das Erste. Mist. Dann ist einfach die ganze, da fängt es jetzt auch an, dass die irgendwann angefangen haben, dass die App kostenpflichtig wird. Also die haben einfach Funktionen aus der App, die zum Standard kostenfrei waren, in eine Premium-Version reingepackt, die auch wieder 70, 80 Euro im Jahr kostet oder sowas. Und jetzt kommt das Härteste. Es gibt also Tado 1, Tado 2, Tado V3, glaube ich. Und ja, okay, ich habe damals meine Bridge nicht geupdatet. Das ist alles cool. Ich habe auch die Bridge V1 gekauft. Ich hätte auf die V2 kostenlos upgraden können. Alles gut, habe ich nicht gemacht. Meine Schuld. Dass es neue Thermostate gibt, ist auch cool. Aber es gibt ja jetzt Matter, den neuen Standard im Smart Home, der herstellerübergreifend ist. Und Tado bringt jetzt mit Tado X auch Matter-kompatible Heizkörperthermostate raus.
Ja.
Die kannst du aber nicht implementieren in ein anderes System. Also, ja, wenn du schon
gar keinen Bock auf den Laden.
Ja, wenn du schon Tado hast, dann musst du alle Thermostate austauschen, weil du ein Tado X nicht in dein bestehendes System implementieren kannst. Du kannst nicht Tado V3 und Tado X gesammelt in einem Haushalt betreiben.
Da hätte ich schon mal echt 0,0 Bock.
Ja, ich auch. Tado ist einfach, ich würde nie wieder, seit ich auf Home Assistant umgestiegen bin und ich bin super mega zufrieden einfach mit Home Assistant. Das war von der Steuerung her, das ist einfach so eine geile Installation. Mit dem kannst du so viel machen und ich würde mir irgendwelche neuen Thermostate kaufen, die direkt mit Home Assistant ohne irgendwelche Bridges dazwischen oder sowas kompatibel sind, also irgendwas, was halt mit den unterstützten Formaten direkt funktioniert, ohne dass ich so eine App dazwischen habe von Tado oder sowas. Und wie gesagt, kauft auf jeden Fall alles, bloß nicht Tado, weil der Laden ist einfach
krass.
Ja. Und damit habt ihr euch ein bisschen Musik verdient.
Genau, ihr habt euch eine musikalische Pause verdient. Curse, mein verehrter Curse, mein Lieblingsrapper, bringt ein neues Album raus. Es kommt am 6.9. Und jetzt gibt's schon den ersten Track, das heißt Die Stimme, den hören wir uns jetzt an und dann sind wir da wieder zurück.
Und da sind wir wieder.
Genau, wir haben gerade Curse gehört, aus rechtlichen Gründen leider nur. Verlinkt in den Shownotes bzw. auf Lora München. Das Album kommt am 6.9., habe ich gerade schon erwähnt. Das heißt Unzerstörbarer Sommer und ich freue mich riesig drauf.
Willst du mal lachen?
Gerne.
Telegram ist sicherer als Signal.
Was bitte?
Telegram ist sicherer als Signal.
Ganz genau.
Ja, es ist so eine Aussage, die von der Leitung von Telegram kommt. Ich habe euch da so ein bisschen, wer da was gesagt hat, habe ich euch verlinkt in den Shownotes. Es ist tatsächlich so, dass, klar, sagen wir es mal so, WhatsApp ist ja immer noch so der Platzhirsch. Und ja, das Problem bei WhatsApp ist halt tatsächlich nicht so direkt die Verschlüsselung, weil die Verschlüsselung von WhatsApp ist tatsächlich ziemlich gut. Die ist Ende zu Ende und basiert auf der von Signal. Das Problem bei WhatsApp ist halt, dass Meta dort die ganzen Metadaten mitbekommt. Also die wissen, wann ihr wie oft mit wem schreibt. Und das ist halt datenschutztechnisch echt eine Sache, mit der man sehr gut auskundschaften kann, wer mit wem in welchen Beziehungen steht. Das passiert bei Signal nicht. Und Signal ist so in der Security mit anerkannt als das Beste, was du in Kombination aus Verschlüsselung und Convenience. Also es soll für Otto-Normalverbraucher nutzbar sein und trotzdem so sicher wie möglich. Und diesen Spagat kriegt Signal halt einfach super gut hin. Und Telegram ist halt einfach genauso wie das, was da drauf verbreitet wird. Das ist halt Müll. Also du hast halt per se mal gar keine Verschlüsselung. Und du musst einen sicheren Chat aktivieren, damit du überhaupt eine Verschlüsselung hast. Und von Telegram ist halt bekannt, dass sie mit diversen, also hier wurde erwähnt, dass sie, ohne dass ich die Einzelfälle und die einzelnen Quellen jetzt dahinter habe, aber die Zusammenarbeit von Telegram mit staatlichen Behörden ist ja durchaus belegter als bei anderen Diensten. Also klar, Facebook,
vor allem russische,
beziehungsweise Meta muss natürlich auch den US-amerikanischen Geheimdiensten Auskunft erteilen für offizielle Anfragen, die stellen, das ist schon klar. Aber Telegram arbeitet halt auch eben, wie gesagt, regelmäßig mit russischen Diensten zusammen. Und ja, das ist halt eine Firma, die in Dubai sitzt und das ist halt alles irgendwie so ein bisschen komisch. Telegram ist der Dienst, soweit ich weiß, also der Messenger an sich, den du auf deinem Handy installierst, der ist Open Source und der liegt auch vor, aber die Serverinfrastruktur und der ganze Servercode ist es halt auch nicht. Also keiner weiß genau, das ist zumindest mein letzter Stand, wo die Server stehen, was auf den Servern passiert, was auf den Servern läuft. Das ist halt bei anderen Diensten besser. Das ging halt jetzt so gerade in letzter Zeit durch. Also bitte, wenn ihr einen sicheren Messenger haben wollt, dann nehmt Signal. Punkt. Telegram ist kein sicherer Messenger und auch Threema ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so das, was euch empfohlen werden würde. Das Einzige, was noch ein bisschen cooler ist oder noch besser ist als Signal, ist Matrix von der Verschlüsselung her. Das ist aber deutlich schwieriger zu nutzen. Also Okay. Ich habe einen eigenen Matrix-Server für mich, wo ich meinen eigenen Account
drauf habe. Schreibst du dir selber Nachrichten?
Nein, Matrix ist auch ein dezentrales System. Das Problem ist, du kannst dich unproblematisch bei Matrix anmelden und hast dann einen, das ist immer diese Kombination, wie zum Beispiel auch bei diesem neuen sozialen Netzwerk Mastodon, wo du halt hast Benutzername, Doppelpunkt, Server, wo du immer diese Kombination hast. Und die meisten haben halt dann Benutzername .matrix.org, weil das halt der zentrale Server ist, bei dem du unproblematisch dich registrieren kannst. Und das ist als spielt aber der Dezentralität wieder entgegen. Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe meinen eigenen Server auf. Das heißt, es gibt halt einen Server, und der, wo nur mein User-Account drauf gehostet wird. Und ich kann aber mit anderen interagieren auf anderen Servern.
Cool.
Die Edo-Periode.
Richtig, das nennt man die Zeit, in der Tokio, so hieß nämlich Edo, ist der japanische Name für Tokio, als Tokio quasi die Hauptstadt von Japan wurde. Und hier spielt auch die Handlung der Serie Shogun, die jetzt vor kurzem auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Im Februar ist die Serie gestartet. Ich hatte mega Bock drauf, weil, wie man weiß, bin ich ein ganz großer Japan-Fan und Samurai und Ninjas und überhaupt alles Hammer, Ghost of Tsushima, 1000 Stunden gespielt auf PlayStation. Und es ist eine Verfilmung von dem Roman von James Clavell. Das wurde auch schon mal in den 80ern, glaube ich, verfilmt. Ich glaube, es waren die 80er. Mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle. Das lief damals auf ZDF. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass meine Eltern das immer geguckt haben. Ich war damals zu jung. Ich weiß nur, dass Shogun da lief. Und ich kann mich an Richard Chamberlain als Samurai erinnern. Und nun ist Shogun nochmal quasi verfilmt worden. Und das Ganze wesentlich aufwendiger. Darsteller sind, der Hauptdarsteller ist interessanterweise gar nicht so bekannt. Cosmo Jarvis. Den kannte ich vorher nicht. Der spielt quasi die männliche Hauptrolle, ist quasi der neue Richard Chamberlain. Und die weibliche Hauptrolle ist Anna Sawai. Die kennt man aus Monarch zum Beispiel. Die finde ich ziemlich cool. Ist eine Amerikanerin mit asiatisch-japanischer Abstammung. Ist eine Top-Schauspielerin, spricht fließend Japanisch, was für die Rolle auch wichtig war, und eben auch Englisch. Und eben dann noch ganz andere bekannte Schauspieler. Jetzt komme ich mit meinem Japanisch an die Grenzen. Hiroyuki Sanada ist der Lord Yoshi Toranaga. Der spielt quasi die männliche, den Lord dort, der quasi geschasst wird. Und um was geht's? Grundsätzlich geht's darum, dass der Shogun tot ist und fünf Fürsten das Land regieren. In der Zeit, in der die Serie spielt, war Japan ziemlich gebettelt von ziemlich vielen Bürgerkriegen, Samurai, also herrenlose Samurai, die nannte man Ronin, durchs Land gezogen, gemetzelt, was geht. Und dann gab es eben die verschiedenen Fürstentümer, die untereinander verfeindet waren. Und der Shogun hat vor seinem Tod gesagt, er möchte quasi, dass die fünf Fürsten die Macht auf sich verteilen. Keiner hat das alleinige Recht und sie müssen zusammen regieren. Natürlich gibt es dann wieder jemand, der die Macht an sich reißen will. Und dann geht es um politische Intrigen. Das Ganze ist dann so ein bisschen wie Game of Thrones, ohne allerdings so fies zu werden wie Game of Thrones. Ganz so krass ist es nicht. Es ist viel mit Religion hat es zu tun. Das heißt, in Japan ist neben dem Buddhismus damals dann das Christentum ziemlich krass missionarisch aufgekommen. Das heißt, die Portugiesen kamen unter anderem irgendwie Handel, haben das Christentum gebracht. Es spielen auch dort Weiße in der Serie mit, die dann quasi Missionare spielen oder eben die Portugiesen, die versuchen, das Land auszubeuten. Und der Hauptdarsteller, der quasi den Samurai spielt oder den werdenden Samurai, Namen John Blackthorne, der kommt mit einem englischen Handelsschiff, Entschuldigung, einem holländischen Handelsschiff, der Erasmus, er selber ist Engländer, aber er kommt mit einem holländischen Handelsschiff nach Japan. Seine Mannschaft wird gefangen, teilweise sterben an Skorbut und was weiß ich. Und er kommt dann eben in diese ganzen religiösen und, wie soll ich sagen, religiösen und politischen Machenschaften rein und freundet sich dann mit dem geschassten Fürsten an. Und ja, und jetzt Die Serie ist unfassbar authentisch gedreht. Also es ist interessanterweise nicht alles in Japan gedreht. Ziemlich viel ist in Kanada gedreht worden. Das sieht ja auch teilweise aus wie die japanischen Wälder. Es wurde auch in Japan gedreht. Sehr authentisch mit Tempeln und alten, schönen Kostümen. Was die Authentizität noch besser macht, ist, dass die komplette Serie eigentlich japanisch ist. Das heißt, die sprechen alle Japanisch mit Untertiteln dann. Wow. Nur er spricht am Anfang natürlich Englisch, lernt später dann eben auch Japanisch. Dann gibt es dann auch immer die Übersetzung. Und es ging gar nicht, ich würde sagen, 20% der Dialoge sind Englisch, der Rest ist Japanisch. Macht es ein bisschen anstrengend. Man muss dann schon genau dabei bleiben, vor allem wenn dann eben die ganzen Namen kommen wie Junichi Tachira und Hiroko Kanagawa. Und das sage ich jetzt nicht despektierlich, das sind tatsächlich Charaktere, die in der Serie vorkommen. Dann wird's anstrengend. Da muss man sich denken, wer ist denn jetzt der Junichi und wer ist der Yasunari? Ja, aber ich fand die Serie auch fad. Also irgendwie, die
wurde. Sagen, kann ja nicht sein, dass du heute nur was Positives
hast. Ja, genau. Stellst. Die wurde ja auch so krass gehypt und manche haben gesagt 9,2 auf IMDb, was ja wirklich wenig Serien haben. Das gibt's ja nicht oft. Und ich habe das geguckt und dachte, es muss doch passen. Es ist Japan, es ist Samurai. Ich mag die Schauspieler. Aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Ich habe die 10 Folgen geguckt, das war nett, aber alles ein bisschen zu zäh mit viel Religion und Politik. Und irgendwie, ich habe mir so ein bisschen Last Samurai erhofft, wie Tom Cruise, der irgendwie da hinkommt und dann gibt es große Schlachten zwischen verschiedenen Samurai-Klassen. Aber es gibt keine richtig großen Schlachten. Es gibt mal ein paar Schwertkämpfe irgendwie, dann kommt mal ein Ninja-Angriff in der Nacht oder es sind besser gesagt Shinobi. Aber es hat mich echt nicht gecatcht. Und es war jetzt so erfolgreich, also ich bin anscheinend nicht der Mainstream, dass Staffel 2 und 3 wieder erwarten angekündigt wurde, weil eigentlich der Regisseur gesagt hat, die Story ist durch. Aber es war so erfolgreich, dass Disney, die ja hinter FX stehen oder die das Serie produziert haben, gesagt haben, wir machen weiter. Also von dem her, wenn ihr Bock habt auf Samurai-Action, ich fand es jetzt nicht so oberprall.
Und damit kommen wir nochmal zu ein paar Streaming-News, von denen die ein oder andere gar keine News mehr ist. Es gibt einmal, ganz kurz gesagt, Werbung bei Amazon Prime.
Oh ja.
Und zwar, früher war es ja so, dass bevor ihr eine Serie gestartet habt, dann auch nochmal vielleicht ein Clip für einen Trailer gelaufen ist für eine Serie, die auf Amazon Prime verfügbar war. Jetzt ist es auch während, ich glaube normalerweise bei einer 45 Minuten Serie habe ich im Regelfall zwei Werbeblöcke zwischen 30 und 90 Sekunden. Ich bin zwiegespalten. Einerseits stört's mich nicht so sehr, wie es mich bei Sky gestört hat, weil ich bei Amazon immer noch diese Einstellung habe, dass der gesamte Prime-Video-Teil etwas ist, was ich ja eigentlich geschenkt bekomme. Ich zahle ja nicht für Prime-Video, ich zahle für die Prime-Lieferung auf Amazon und da ist das halt so ein nettes Nebending, was ich noch dazu bekomme. Wenn man die Werbung nicht haben will, kostet das ein paar Euro im Monat, um sie auszublenden. Das geht. Weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel das ist? 2,50 Euro.
Nee, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe das schon, weil man kriegt ja den Videoservice quasi zum Lieferservice dazu. Was mich an der Sache nur nervt und auch viele eben die Verbraucherschutzklage auch auslösen lassen, die Art und Weise, wie Amazon das kommuniziert hat. Und dazu ist es nämlich nicht nur die Werbung, sondern sie haben auch Funktionalitäten entfernt. Und zwar musst du mehr Kohle bezahlen, wenn du Dolby Vision und Dolby Atmos willst. Ich habe eine Serie geguckt, und zwar Reacher 2, und habe mich gewundert, warum zeigt mein Fernseher kein Dolby Atmos mehr, und dachte mir, haben sie was mit der Tonspur defekt gemacht irgendwie. Ja, sie haben nämlich die Funktionalität auch in das Premium-Abo verschoben, ohne es zu kommunizieren. Und das ist scheiße.
Ja.
Richtig scheiße.
Ja, generell. Also der Move ist, wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Einerseits fand ich es, so wie es vorher war, eigentlich ganz cool. Und es ist halt einfach immer so, wenn du es schlechter machst, als es vorher war, ist immer so ein bisschen bitter.
Ja, und die Kommunikation war halt nicht gut.
Das zweite ist das Thema Netflix. Netflix erhöht die Preise mal wieder. Also ich glaube, ich habe mit meinem 4K-Abo damals, glaube ich, mit 15 Euro angefangen.
Weniger.
Oder 12,99. Das hieß
am Anfang, glaube ich, 12 oder 12,99.
Und jetzt bin ich bei 20 unterdessen.
Ja.
Und sie machen es diesmal anders tatsächlich. Es hat Gründe, glaube ich, weil die rechtlich Probleme bekommen haben auch damit. Es ist jetzt nicht so, dass du einfach irgendwann mal eine E-Mail bekommst, so zwischendrin, und dann irgendwann ein höherer Betrag abgebucht wird, sondern du machst irgendwann mal deinen Netflix auf und dann kommt ein Pop-up, auf dem steht, wir erhöhen ab dann die Preise, stimmen Sie dem jetzt zu. Und dann kannst du sagen, ich stimme der Preiserhöhung zu oder ich lehne die Preiserhöhung ab. Und wenn du auf Ablehnen klickst, heißt es, schade, hiermit ist ihr Abo gekündigt.
Ja, die sind da ziemlich radikal vorgegangen.
Ja, das mussten sie, glaube ich, weil sie ansonsten, die mussten, glaube ich, in diversen Ländern Geld zurückbezahlen, weil die Erhöhung ohne aktive Zustimmung als rechtswidrig gesehen wurde und dementsprechend nicht gültig war. Und in manchen Märkten wird schon das Basis-Einsteiger-Abo gekündigt und du musst auf das werbefreie Abo wechseln.
Richtig.
Und damit bleibt uns jetzt bloß noch Zeit, Tschüss zu sagen, weil wir schon am Ende der Zeit sind. Ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt. Ciao, 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 ciao.